Medienwerkstatt Euskirchen. Podcast. Popcorn-Pilger.
Hallo Uwe.
Hallo Fabian.
Polemos panton men pater esti. Heraklit, der Krieg ist der Vater aller Dinge. Und jetzt frage ich dich, warum wir noch nie eine Episode über einen Kriegsfilm gemacht haben, wenn der gute alte Heraklit recht haben sollte.
Meine Vermutung ist, dass in vielen unserer Filme, zum Beispiel Science Fiction oder historisch, der Krieg durchaus thematisiert wird. Vielleicht fällt es dann nicht so sehr auf, wenn dieses Genre explizit noch nicht dran war.
Aber
wir Braveheart oder was haben wir noch, Königreich der Himmel.
Ja, Braveheart war das, ne? Mit den Appenarmen.
Mit den,
ich erinnere mich.
Ja, genau. Ja.
Aber wir haben uns vorgenommen, wir starten eine kleine Reihe von Episoden der Popcorn-Pilger zum Thema Kriegsfilme.
Ja.
Und wir haben da eine kleine Auswahl getroffen und wir fangen heute damit an mit dem Film Der Soldat James Ryan von Steven Spielberg aus dem Jahr 1998.
98. Ich habe gerade schon gesagt, ich habe den illegalerweise, ich glaube, der war ab 16, habe ich den ein Jahr später schon gesehen. Und da war ich 14 oder so.
Also ich habe den Film tatsächlich im Kino gesehen.
Du hast ihn im Kino, ja.
Legal.
Du bist ja knapp älter als ich. Haarscharf vorbei.
Für alle, die sich nicht erinnern können, eine Einheit US-amerikanischer Soldaten, angeführt von Tom Hanks,
Captain Williams,
wird ausgesandt in der Normandie, den letzten, mutmaßlich letzten
Sohn der
einer
Familie Ryan
aus dem, ja, Kampfgeschehen zu holen, gemäß der Sole Survivor Policy,
ja,
die es tatsächlich gibt, genau, oder gab. Du als Militärhistoriker weißt das besser.
Ja. Ich glaube, man kann so viel sagen, dass es tatsächlich ab einem gewissen Punkt die Entscheidung gab, dass man Familien nicht aussterben lassen möchte. Und wenn man das ermöglichen konnte, hat man versucht, den letzten männlichen Familienangehörigen dann vom Wehrdienst freizustellen, auch wenn er schon gezogen war. Das ist tatsächlich basiert auf, ja, tatsächlichen Umständen und ist meines Wissens so geblieben bis zur Einstellung der Wehrpflicht in Amerika.
Und diese Soldaten machen sich jetzt auf den Weg, zum Teil durch feindlich besetztes Gebiet.
Nachdem sie im umkämpften Omaha Beach stand, tatsächlich
gelandet sind, ja, machen sie sich jetzt auf, eben durch feindlich besetztes Territorium, und suchen in diesem Heuhaufen von Luftlandetruppen und deutscher Wehrmacht, und keiner weiß noch so genau, wo sind die Frontverläufe überhaupt und welches Dorf ist gerade von wem eigentlich besetzt. Und in diesem Heuhaufen versuchen sie, diese einzelne Stecknadel, diesen einzelnen Soldaten James Ryan zu finden. Und das wird an mehreren Stellen in dem Film thematisiert, auch wenn im Grunde alle diese Mission oder dieses Vorhaben für, wie es so schön heißt, FUBAR halten.
FUBAR, was heißt eigentlich FUBAR? Fragt die Deutschen. Das heißt es im Krieg, ja. Erstmal kleiner Fun-Fact. Ich als Fan cooler Science-Fiction habe bei späterem Wiedersehen des Filmes einen Schauspieler da gesehen, der, glaube ich, den ersten größeren Auftritt überhaupt auf der großen Leinwand hatte, nämlich Nathan Fillion, der Hauptdarsteller aus der coolen Science-Fiction-Serie Firefly, über die wir dringend auch mal was machen sollten. Oder der Hauptdarsteller von Castle, also der namensgebende Castle. Und zwar ist das der, den man fälschlicherweise zuerst für Soldat James Ryan hält und dann schon ganz zusammengebrochen ist und dann aber sich rausstellt, seine Brüder sind im Kindergarten, Grundschulalter, und da müssen sie ihre Mission fortsetzen, sonst wäre der Film natürlich auch zu Ende gewesen. Ja, also der taucht da auf.
Am Rande.
Am Rande. Also kleiner Fun Fact, ich glaube, so kann man einsteigen. Die Frage wäre jetzt, warum ist so ein Film, der natürlich etwas sehr historisch Schweres thematisiert, aber trotzdem jetzt vielleicht auf den ersten Blick nicht das große theologische Thema behandelt. Warum ist er wichtig für uns? Mir ist er ein großer Begriff für uns Theologen direkt durch Stammhirn geschossen. Und zwar die Frage nach dem gerechten Krieg. Das hat übergeordnet tatsächlich mit dem Film selber und nicht unbedingt mit dem Setting zu tun. Natürlich ist Amerika seit dem Ersten Weltkrieg in der Rolle der Weltpolizei ein Stückchen. Und das ist eine Rolle, die sie bis heute eigentlich schwer abgeschüttelt haben. Nichtsdestotrotz will dieser Film noch einmal auch ganz deutlich machen, das ist ein Film aus der Perspektive der gerechten Krieger. An ganz vielen Stellen wird zwar aufgezeigt, wie schlimm und entsetzlich der Krieg an sich ist, aber die Sympathie liegt hier eindeutig und es setzt diesen Film in eine gewisse Tradition von sogenannten Antikriegsfilmen, in eine gewisse Tradition dessen, dass man schon durch die Augen der Guten guckt. Ich möchte da eine Schlüsselszene aus diesem Film erinnern, als sie ein MG-Nest ausheben und ein Lanzer übrig bleibt, den sie schon anfangen, sein eigenes Grab schaufeln zu lassen, wird auf Anraten des Übersetzers abhemmen und dann mit dem letzten Wort des Offiziers dieser Lanzer laufen gelassen. Er soll sich den Alliierten ergeben. Am Ende taucht er wieder auf und setzt auch den tödlichen Schuss für einen der Protagonisten. Und als der sich dann wieder ergeben will, weil er eben in der Gruppe steht, wird er dann erschossen von diesem Abhelm, der sich zuerst eingesetzt hat. Das ist natürlich, kann man da jetzt sehen, ja, der Krieg ist halt grausam und der macht da keine Unterschiede oder was man vielleicht für Erklärungsmodelle haben kann. Ich glaube aber, die allermeisten werden darin sehen, siehst du, hättest du den mal gleich erschossen. Und das ist ein großer Unterschied zu sehr aktuellen Antikriegsfilmen, die diesen Unterschied nicht mehr machen. Und wir werden beim nächsten Mal ja auch einen Film betrachten, wo es keine Guten gibt, wo der Krieg an sich das böse Gegenüber für die Protagonisten ist. Das ist in diesem Fall meines Erachtens nicht so.
Und dieser Film hätte ja im Grunde alles, was es dazu braucht. Ich erinnere mich, dass wir als es auf das Schuljahresende zuging, wir den Anfang des Films, der ja sehr, ja, fast ikonografisch ist, diese Landungsszene an Omaha Beach, haben wir die im Geschichtsunterricht geguckt, weil unser Lehrer auch keine Lust mehr hatte, jetzt irgendwie 2 Tage vor den Sommerferien noch groß was zu machen. Mhm. Und der zeigte sich im Anschluss sehr schockiert und sagte, das wird hier doch angepriesen als ein Antikriegsfilm. Und gerade ist, würde ich sagen, der Anfang des Films ja noch, kommt dem ja noch eher nahe. Der ist zwar aus der Sicht der Alliierten, vor allen Dingen der Amerikaner, entstanden, weil das zugrunde liegende Fotomaterial, das nicht mehr im Original überliefert ist, aber das uns noch in vielen Kopien vorliegt, die visuelle Vorlage für diese Filmszenen war. Und der Rest des Films hätte ja das ganze Potenzial, was es braucht, um die Sinnlosigkeit des Krieges in einem Film darzustellen. Ja. Eben eine kleine überschaubare Gruppe, aber in einem großen, unübersichtlichen Zusammenhang und man weiß nicht, was passiert. Und so passiert es ja auch. Und dann, finde ich, hat der Film dann eben seinen entscheidenden Schwachpunkt am Ende, als sie den Soldaten James Ryan finden und der Zuschauer aber trotzdem nicht damit alleine gelassen werden soll, dass sie unter vielen vermeintlich sinnlosen Opfern diesen einzelnen Soldaten gefunden haben und dann nach Hause gehen oder alle sterben, sondern nein, es muss noch für den größeren taktischen Zusammenhang des Vormarschs der Amerikaner diese Brücke gesichert werden. Ja. Das heißt, alle bekommen noch die Gelegenheit im Film, ihr Leben zu opfern für das große Ganze.
So ist es.
Und dann hat man als Zuschauer wieder ein gutes Gefühl, aber das ist ja nicht die Aufgabe von einem Antikriegsfilm.
Ja. Wäre er ein Antikriegsfilm, meines Erachtens, der, sagen wir mal, sich einreihen kann mit dem, was wir noch machen wollen, also wirklich älteren, zum Teil auch surrealen Film, dann hätte er in diese Art des surrealen Darstellens mit einstimmen müssen. Und surreal wäre eben genau das gewesen. Sie schnappen ihn, gehen nach Hause. Das heißt, um einen Familiennamen sozusagen zu retten, müssen andere Familien zahlreiche ihrer Söhne verlieren. Und das macht ja das Dilemma auf, dass eigentlich nur in dieser Ausnahmesituation Krieg des Menschen gegen den Menschen entstehen kann. Wo du dir immer die Frage stellen musst nach Wertigkeiten von politischen Systemen, dem Leben von Einzelnen, der Abwägung von vieler gegen wenige. Also im Grunde genommen alles, was unserer Systemvorstellung einer aufgeklärten, humanistischen, möglicherweise demokratischen Gesellschaft widerspricht, wird dort zur Notwendigkeit und macht ein Abwägen zu einer Farce, immer. Das wird nächste Woche und in der übernächsten, glaube ich, mit dem, was wir uns da ausgedacht haben, noch deutlicher. Aber dieser Einstieg ist sehr gut, denn ich halte Soldat James Ryan nicht für einen Antikriegsfilm. Ein Antikriegsfilm wird nicht dadurch zu einem Antikriegsfilm, indem er Gewalt zeigt oder Grausamkeit in Deutlichkeit. Und das macht er, das ist keine Frage. Aber am Ende ist auch diese, ich glaube, ja, das, was der Film versucht hat, als Entscheidendes darzustellen. Der Captain, der liegt dann im Sterben und wendet sich an Matt Damon und sagt ihm, sorgen Sie dafür, dass Sie es wert waren, sozusagen. Mhm. Und dann sieht man die Blende, der alte Mann steht da vorm Grab von dem Captain und sagt zu seiner Frau, sag mir, dass ich ein guter Mensch bin.
Und es ist wichtig, dass der da einen ganzen Stall voll Kinder und Enkelkinder
natürlich, dabei hat. Natürlich, genau. Das heißt, die größere Sache, die du erwähnst, das gesellschaftliche Bonum, das ist das Entscheidende, dass der Lanzer, der da abgeknallt wurde, natürlich jetzt, wenn der anderen Deutschen begegnet, nicht sagen kann, oh nee, Leute, ich habe denen aber versprochen, dass ich jetzt weitergehe und eine alliierte Einheit suche, ne? Also ich werde jetzt nicht mehr weiterkämpfen, dass dem die Wahl auch nicht oblag und dass viele der Lanzer danach ja mit anderen Mitteln sozusagen gekämpft haben, eine Gesellschaft, in der wir heute noch leben, mit aufzubauen und auch versucht haben, was sie konnten, ein guter Mensch zu sein oder es wert gewesen zu sein, das wird natürlich nicht thematisiert und das wird auch immer schwer, wenn du versuchst, aus einem Kriegsfilm irgendein ethisches es muss ja oder es sollte doch zu entwickeln. Und
dieser,
du dann immer auch eine Systemfrage stellst.
Und dieser Film sitzt eben diesem Fehler auf, meines Erachtens, indem er das versucht, nämlich sich diesem ethischen Konstrukt des Utilitarismus, also der Abwägung der Güter und das, was den größten Nutzen hat, ist auch das Gute und muss getan werden. Ja. Hier vermeintlich konterkariert, indem man da eine ganze Einheit von vielen Soldaten losschickt, um einen zu retten. Und am Ende das dann umdreht und so sagt, es hat sich gelohnt, diesen einen zu retten, weil erstens haben wir diese Brücke in Besitz genommen und vor den Deutschen verteidigt. Und zweitens hat der so viele Enkelkinder, viel mehr als da, für den damals gestorben sind. Diese recht simple Gegenüberstellung ist ja filmisch ganz schlicht und simpel auch umgesetzt. Ja, also der Gedanke muss sich ja jedem, der den Film sieht, sofort aufdrängen.
Ich bin mir da nicht sicher, ob sich der Gedanke aufdrängt, sondern ich glaube, es ist der zweite Blick, der diesen Gedanken erst zulässt. Im ersten Moment bist du natürlich mitgenommen von diesem alten Mann, der am Grab steht, weint und salutiert. Und natürlich fühlt man mit dem, wenn man das sieht. Ich habe den Film auch sehr gerne gesehen und der ist mitreißend auf seine Weise natürlich. Wie sie da in dem Dorf sitzen, das sie vorbereitet haben und dann spielt da dieses französische Chanson, lass mich nicht allein, ist das das? Nee, weil rien de rien, du weißt. Und dann wird das teilweise übersetzt und man gemahnt dann an die Romantik der Liebe und die Traurigkeit des Verlassens. Also alles Gefühle, die die Welt ausmachen, aber so klein wirken im Vergleich zu der Kriegssituation, in der sie dann sind und nach der sie sich natürlich sehnen. Also man kann sehr gut mitfühlen. Aber der zweite Blick, der ist ein Stück weit entlarvend. Nämlich dahin, dass man diese Stammeslogik sozusagen wieder aufmacht. Wir ja gegen die. Und wir sind übrigens die Guten. Und wir sind die Guten auch, weil wir gewonnen haben. Ist überhaupt keine Frage natürlich, dass der Faschismus in Deutschland jetzt nicht mit Diplomatie und freundlichen Worten zu besiegen war. Schon gar nicht im Fortschreiten des Krieges. Aber hier wird ja trotzdem ein aufgemacht, dass das System sich widerspiegelt in seinen Kombattanten. Also die Jungs, die da mitgekämpft haben, die waren sehr divers. Da war der jüdische, was war der MG-Schütze, dann der Scharfschütze, der so ein bisschen in sich gekehrt war, der aber einfache Abhem. Und ihr genau,
ganz der immer den Psalm, richtig. Die Psalmen rezitieren. Ja.
So, während der Lanzer, der gefangen wurde, der wirkt wie ein Mensch. Also der ist ein, wir können das nicht machen, das ist ein Kombattant, Kriegsrecht, können ihn nicht erschießen. Der wirkt wie ein Mensch. Aber am Ende ist er sozusagen der Grund dafür, warum Leid entsteht und so weiter. Es wäre besser gewesen, man hätte ihn erschossen. Und ein Antikriegsfilm, der stellt nicht ein System gegen ein anderes, sondern den Menschen dem Krieg gegenüber und zeigt den Surrealismus und den echten Wahnsinn, der nur entstehen kann, wenn der Mensch gegen den Menschen Krieg führt.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe, es hat euch gefallen, dieser erste Teil unserer kleinen Kriegsfilmreihe. Wir werden uns in den nächsten Wochen, noch häufig mit den Fragen nach dem gerechten Krieg beschäftigen und auch mit der Frage, was macht einen Antikriegsfilm aus und was eben nicht. Und wir freuen uns, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Wenn ihr uns was sagen wollt, dann schreibt uns das gerne. Wir freuen uns über euer Feedback und empfehlt uns weiter. Auf Wiedersehen.
Wiedersehen.